Das Thema Gottes Geist wirken lassen, Hoffnung erleben. Als Bibelwort dazu ist 1. Thessalonicher 5, 19 bis 20 gegeben nach der neuen Genfer Übersetzung. Das ist eine relativ neue kommunikative Übersetzung. Das heißt, die will sinngemäß übersetzen und deutlich machen, wie die Worte von damals heute zu verstehen sind. Die hat man mit dem frechen Slogan geworben, die Bibel jetzt auch auf Deutsch. Mir fällt auf, dass diese neue Genfer Übersetzung sich durch recht viele Worte und auch lange, manchmal komplizierte Sätze auszeichnet, anders als etwa die Basisbibel oder die neue evangelistische Übersetzung. Also, wie es hier steht, 1. Thessalonicher 5, 19 bis 20, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Die Luther-Übersetzung kommt etwa mit der Hälfte der Worte hin. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht. Und wenn man es ausführlicher übersetzt, den Geist löscht nicht aus, unterdrückt, zähmt, hemmt, dämpft, erstickt ihn nicht, Prophetien verachtet nicht, missachtet nicht, sieht sie nicht als nichts an, behandelt sie nicht geringschätzig. In unserer Kirche scheinen zwei Haltungen dem Heiligen Geist gegenüber vorzuherrschen. Die erste nenne ich mal fatalistisch. Damit meine ich, dass so eine schicksalhafte Sache, das ist Schicksal und man kann da nichts machen, das ist Fatalismus. Drückt sich etwa in dem Satz aus, der sehr beliebt ist, der Geist weht, wo er will. Das ist angelehnt an Johannes 3, Vers 8, hat aber dort einen ganz anderen Sinn und Zusammenhang. Und praktisch wird ja mit diesem Satz mehr oder weniger gemeint, der Geist weht, wo er will, das heißt bei uns gerade nicht, und da kann man auch nichts machen. Punkt. Eine andere Haltung wäre eine eher magische. Wir behaupten, jemand, der mit der richtigen Formel drei Tropfen Wasser auf den Kopf gekriegt hat, also der im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes getauft ist, der hat den Heiligen Geist und ist Gottes Kind und kommt in den Himmel. Auch wenn man nichts davon sieht und spürt, der Heilige Geist ist da und wirkt. Alles klar für immer. Und wenn wir unsere Veranstaltung im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes beginnen, ist er auch da und wirkt, selbst wenn nichts davon zu merken ist. Beide Haltungen bewirken, dass wir sozusagen entweder im linken oder rechten Straßengraben unterwegs sind, aber eben nicht auf der Straße. Das ist nebenbei gesagt recht mühsam. Das heißt aber vor allem, wir sind nicht auf dem biblischen Weg oder auf der Straße Jesus hinterher. Und legen so dem Heiligen Geist doch viele Hindernisse in den Weg, die ihn löschen können oder auch ersticken. Richtig ist, dass der Heilige Geist unverfügbar ist. Richtig ist aber auch, dass er über uns verfügen will. Und dass wir uns dem also öffnen oder verschließen können. Und da muss gesagt werden, ein bloßes Postulieren, weil wir dies oder jenes sagen oder machen, deshalb ist er auch da und wirkt, das ist Betrug. Das funktioniert nicht. Und diesen Betrug gibt es auch in charismatischen und pfingstlerischen Varianten und Ritualen und Methoden, nicht bloß in unserer Kirche. Aber unser Problem ist wohl eher ein anderes. Und das hat Werner de Boer, den ich sehr schätze, das ist ein Kommentator oder Bibellehrer gewesen, DDR-Zeiten, der die Wuppertaler Studienbibel zum großen Teil oder einen ganzen Teil geschrieben hat. Und der schreibt zu unserer Stelle hier, ich zitiere jetzt, Heiliger Geist ist Feuer. Wissen wir das überhaupt noch, die wir in der reinen Lehre das wesentliche Merkmal der rechten Kirche sehen und die gemäßigte Temperatur in ihr so lieben? Luthers instinktive und leidenschaftliche Abneigung gegen alles Schwärmertum, die seine Begegnungen mit allerlei schwierigen Bewegungen der Reformationszeit noch schwieriger und negativer werden ließ, hat die Sorge vor Schwärmerei zu einem Grundzug evangelischen Kirchentums gemacht. Wo immer ein Feuer auflodert, fürchten wir sofort den unheilvollen, das Haus der Kirche gefährdenden Brand. Darum gehört es zu dem Typischen der evangelischen Kirchengeschichte, das neue Bewegungen in ihr nie fröhlich begrüßt, sondern stets erst einmal beargwöhnt und bekämpft worden sind. An der Feuernatur des Geistes kann man nichts ändern und Feuer will und muss brennen. Verkennt man das, so erhält man jenen Heiligen Geist, dessen Dasein nur noch dogmatisch behauptet, von der Gemeinde aber nicht mehr lebendig und unwiderleglich erfahren wird. Ein typisches Beispiel dafür ist die Lehre vom Geistempfang bei der Säuglingstaufe. Von irgendwelchem Brennen ist bei dem getauften Kind nichts zu merken. Flamme, Licht und Kraft ist nicht da. Aber nach bestimmten Schriftworten muss der Geist durch die Taufe da sein, also ist das Feuer da, auch wenn nichts brennt. Soweit Werner de Boer. Ich ergänze, es gibt kein einziges Beispiel in der Bibel dafür, und es wird nie in ihr gesagt, dass der Heilige Geist in der Taufe oder durch die Taufe gegeben würde. Ihr könnt es bitte lesen, prüft es nach. Und die Bibel sagt auch an keiner einzigen Stelle, dass wir durch die Taufe Kinder Gottes werden. Sie sagt viel anderes zur Taufe, aber die beiden Dinge nicht. Also ich ermutige, das Neue Testament da wirklich mal durchzulesen und das zu überprüfen, ob das stimmt, was ich sage. Aber sowohl eine magische als auch eine fatalistische Haltung dem Heiligen Geist gegenüber wird ihm und seinem Wirken nicht gerecht. Und da finde ich die Formulierung unseres Themas geradezu genial und auch hilfreich. Gottes Geist wirken lassen. Gottes Geist wirken lassen. Wir können ihn nämlich nicht bewirken. Also wir können jetzt nicht sagen, jetzt krempeln wir die Arme hoch und jetzt macht er los und ist das. Geht nicht. Wir können sein Wirken nicht herbeiführen. Und doch haben wir Verantwortung dafür, ob und wie er wirkt und wirken kann. Das ist eine gewisse Spannung. Die müssen wir aushalten und fruchtbar machen. Mir selber würde auch die Formulierung gefallen, dem Heiligen Geist Raum geben. Dem Heiligen Geist Raum geben. Das Wirken des Heiligen Geistes ist in der Bibel immer wahrnehmbar. Auch da sage ich, lest das Neue Testament mal durch und überprüft das bitte. Seit Pfingsten ist der Geist da, Gott hat ihn ausgegossen, das feiern wir zu Pfingsten als Heilsereignis, also der Geist ist da, so wie Pfingsten auch da war, ist jetzt der Heilige Geist für immer da. Und nun ist, er kam als Feuer. Und nun ist die Frage, ob und wie dieses Feuer bei uns brennen darf und soll. Und da sind wir tatsächlich verantwortlich dafür, ob und wie viel der Heilige Geist Raum bei uns hat. Ob und in welchem Maße wir ihn wirken lassen, wenn er wirken will. Ich kann mich noch gut an mein erstes inneres Bild erinnern. Zunächst habe ich da sehr gezweifelt und wusste gar nicht, kann und darf und soll man das ernst nehmen oder muss ich das ernst nehmen oder nicht oder ist das nur rein menschlich und eigene Fantasie? Also wir denken ja immer in Bildern, jedenfalls ich, also wenn ich einen Begriff sage Schule, ich sehe mein Gebäude der Grundschule vor mir sofort, ja? Oder Kirche, dann seht ihr vielleicht ein Kirchengebäude vor euch oder so. Mir geht es jedenfalls so oft. Und manchmal ist es aber so, dass das Gedankenbild zuerst da ist und dann muss man überlegen, bedeutet das was und wenn ja, was? Ich bin mit der Frage nach diesem Zeug zu einem geistlichen Leiter und Theologen gegangen, vor dem ich den höchsten Respekt hatte, den ich kenne, und habe ihn danach gefragt, was ich davon halten soll. Und er kannte mich ein bisschen von Gesprächen, die wir vorher schon mal hatten und sagte, das ist etwa wörtlich jetzt, bei Menschen wie Ihnen, die sehr rational geprägt sind und die viel nachdenken und alles immer logisch durchdenken und herleiten und begründen müssen, macht Gott das sehr gerne, dass er durch einfache Bilder oder bildhaft spricht. Das ist typisch für ihn. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, Gottes Humor und auch seine Weise, eine Überschätzung des rationalen Denkens, der entgegenzuwirken. So habe ich den Hintergrund verstanden von dem, was er mir gesagt hat. Also, den Geist nicht auszulöschen oder Prophetien nicht zu verachten, könnte tatsächlich bedeuten, solche inneren Bilder eben mal nicht zu ignorieren, sondern ernst zu nehmen, zumindest mal einer Prüfung zu würdigen, uns gegebenenfalls als Gottes Reden ernst zu nehmen und anzunehmen. Also ist schon, das war wie gesagt mein erstes Bild dieser Art, das ich wahrgenommen habe oder ernst genommen habe. Ich war damals in Chemnitz, damals hieß das Karl-Marx-Stadt, im Magdalenenstift, das ist in der Nähe vom Zeissigwald. Wir waren auf Taubblindenrüstzeit, ich bin da unten im Hausflur, gehe die Treppe hoch und also war überhaupt jetzt nicht geistlich beschäftigt irgendwie. Und sehe innerlich den Innenraum einer großen Kirche vor mir. So eher gotisch, jedenfalls so ganz hoch und so und groß. Und mir war aber im Augenblick klar, es geht jetzt nicht um ein Gebäude, sondern es geht um Gemeinde oder es geht um den Leib Christi. Der Innenraum war neben den Gegenständen, die da so reingehören, also Bänke und Altar und sowas, leer, das heißt nur mit Luft gefüllt, weiter nichts. Und das reichte auch. Also das Ding fiel nicht ein, obwohl da fast nur Luft drin war. Luft, Wind ist in der Bibel auch sprachverwandt mit Geist. Aber dann sah ich, dass Menschen begannen, in diesem Kirchenraum alles abzustützen und zu befestigen. Das heißt, die haben den ganzen Raum eigentlich mit einem ganz engmaschigen Gerüst gefüllt, von oben bis unten, alles abgestützt. Damit ja nichts einfällt. Damit dieses schöne Gebäude, der Raum wirklich erhalten bleibt. Alles voll gebrettert, also Stützen, alles, also fast vergittert, kann man sagen. Und dann kamen welche und stellten fest, hier kann man sich ja gar nicht mehr drin bewegen. Nicht mal ausreichend Luft drin, gar keine Freiheit. Und dieses Gerüst, das braucht es doch gar nicht. Die Kirche hält auch so. Die ist so gebaut, dass die hält. Auch mit nur Luft drin. Dann fingen sie an, so einzelne Balken und Pfosten rauszuziehen, damit wieder Luft und Freiheit wird. Aber die anderen waren entsetzt, als sie das Gerüst reingestellt haben. Und die gerieten in große Angst und in Panik. Die bringen unsere Kirche zum Einstürzen. Und so gingen sie auf die los, die diese Freiheit schaffen wollten und haben das verhindert. Ende des Bildes. Könnte das Bild etwas beschreiben, was unser Problem ist? Könnte es sein, dass wir als Kirche und Gemeinde und Gemeinschaft alles so abgesichert haben und so absichern, abstützen, dass der Betrieb läuft, sage ich mal, auch wenn Gott und Gottes Geist gar nicht da ist? Haben wir möglicherweise alles so abgesichert und organisiert, dass wir ihn in Wahrheit eigentlich gar nicht brauchen? Ich stelle manchmal die Frage, wenn Gott seine Gegenwart aus unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen zurückziehen würde, würde dann irgendetwas anders laufen? Und würde das überhaupt jemand bemerken? Ich behaupte, nein. Wir haben unsere Ordnung, wir haben unsere Abläufe, wir haben unsere Vorbereitung, unsere Ausbildung, unsere Schulungen, unsere Erfahrungen, unsere Gewohnheiten, unsere Traditionen. Wir wissen, wie das geht und so machen wir es, ob mit oder ohne Gott. Er kann seinen Segen dazugeben oder auch nicht, aber der Laden läuft erstmal. Und die allermeisten merken gar nicht, ob Gott tatsächlich da ist. Also ich sag mal, mehr da ist als im Wald oder auf dem Fußballfeld oder im Supermarkt und überall sonst auch. Ich meine, Gott ist überall gegenwärtig, das ist klar. Aber es gibt doch so etwas wie eine manifeste Gegenwart Gottes oder die Gegenwart von Jesus. Und das ist immer die Gegenwart des Heiligen Geistes, immer. Weil der Vater ist im Himmel, so beten wir, Vater unser im Himmel. Jesus ist auch im Himmel, feiern wir zur Himmelfahrt. Aber der Heilige Geist ist auf der Erde. Also wenn Gott auf der Erde wirkt, tut er das ja durch seinen Geist. Jesus sagte mal, dort wo Menschen auf seinen Namen hin versammelt sind oder versammelt wurden, das steht eigentlich im Passiv, also wo Menschen von Gott zusammengeführt wurden und auf Jesus ausgerichtet sind, da wäre er, Jesus, mitten unter ihnen. Und Realität scheint aber eher zu sein, die meisten merken gar nicht, ob Jesus da ist oder nicht. Wir merken, ob Menschen da sind oder nicht. Und welche Menschen? Und das kann enorme Auswirkungen auf unsere Treffen haben, wer da anwesend ist. Das spüren wir sofort. Und wenn Jesus da ist, hat es keine Auswirkungen? Oder wenn er fehlt? Und wir merken es gar nicht. Es ist doch merkwürdig. Und wenn wir es nicht merken, dann könnte der Grund dafür sein, dass wir den Heiligen Geist so persönlich noch gar nicht kennen, dass wir das mitkriegen. Ich sage nochmal, lest das Neue Testament, überprüft es, die Anwesenheit und das Wirken des Heiligen Geistes, auch die Gegenwart von Jesus war dort immer wahrnehmbar und sein Fehlen war auch wahrnehmbar und wurde festgestellt. Das mag jetzt neu sein, aber überprüft es einfach mal. Man kann Gottes Geist wirken lassen, so unser Thema, oder auch nicht. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Oder kürzer, den Geist löscht nicht aus, Prophetie verachtet nicht. Und dieser zweite Teilsatz im Griechischen ist das alles ein Satz und gehört noch mehr dazu, ist eine Konkretisierung des ersten. Also Geist nicht auslöschen, Ausführungsbestimmung, Prophetie nicht verachten. Und ich fürchte, dass wir oft selber, auch ich, die größten Hindernisse für das Wirken des Geistes sind, dass wir ihm tatsächlich auf dem Wege stehen, weil wir selber mit unseren Methoden etwas tun und erreichen wollen, was eigentlich nur er tun und erreichen kann. Man kann den Heiligen Geist in sein Feuer ersticken oder auslöschen, indem man ihm mit Misstrauen begegnet und ihm nicht gehorcht. Oder indem man ihn, sein Wirken, seine Gaben ignoriert oder gar zurückdrängt, nicht zulässt bei sich selber oder verbietet bei anderen in der Gemeinde. Gibt es. Oder indem man ein offensichtliches Wirken Gottes durch den Heiligen Geist als dämonisch und satanisch bezeichnet und ablehnt und bekämpft. Dann besteht die Gefahr, dem nahe zu kommen, was mal Pharisäer und Schriftgelehrte bei Jesus getan haben. Und in diesem Zusammenhang redet Jesus von der Lästerung des Heiligen Geistes oder von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Man kann den Heiligen Geist und sein Feuer ersticken oder auslöschen, indem man Begeisterung über Gott, Enthusiasmus, Leidenschaft für Gott, Eifer dämpft, erstickt, verspottet oder nicht zulässt. Oder indem man das Wirken des Heiligen Geistes durch menschliche Methoden ersetzt. Dazu gehört auch die Psychologisierung unserer Gemeinden und Kirchen und Werke. Ich habe einiges an kirchlichen Ausbildungen und Weiterbildungen genossen, die in ihrer Methodik von einer bestimmten Psychologie und gruppendynamischen Prozessen bestimmt war. Und mein Eindruck war, dass damit der Heilige Geist regelrecht ausgeschlossen wurde. Regelrecht ausgeschlossen wurde. Es gibt auch eine biblische Erklärung dafür. Die Bibel sagt, Fleisch und Geist sind einander entgegengesetzt und kämpfen gegeneinander. Und das Fleisch gehört ans Kreuz, wird mit Jesus gekreuzigt werden. Und viele, nicht alle, aber viele psychologische Richtungen streben genau das Gegenteil an. Sie veredeln das Fleisch, statt es ans Kreuz zu bringen und Erneuerung durch Gottes Geist zu suchen. Und das ist der Tod von Gemeinden, Gemeinschaften, Kirchen und kirchlichen Werken. Das lässt sogar Bewegungen geistlich absterben, die einmal durch eine Erweckung ins Leben gerufen wurden. Man hindert das Wirken des Heiligen Geistes, indem man insgesamt einen menschenzentrierten Ansatz verfolgt, statt dass Gott die Mitte, Ausgangspunkt und Ziel von allem ist. Oder auch, indem man die Abhängigkeit von Gott ablehnt oder reduziert oder gar nicht mehr kennt und sich stattdessen von menschlichen Ressourcen gleich welcher Art abhängig macht. Die bessere Frage ist jetzt, wie können wir ihn wirken lassen? Das wäre für mich ein erster Punkt, indem wir zunächst einmal unsere geistliche Armut erkennen und unsere Bedürftigkeit vor Gott bekennen. Unser Angewiesensein auf ihn. Also, dass wir nicht mehr sagen, wie gewisse Christen in Laodicea, ich bin reich geworden, hab alles, hab nichts weiter nötig, sondern bekennen, ich bin geistlich in einem elenden, erbärmlichen Zustand, arm, blind und bloß und stehe nackt vor Gott da. und dass wir uns dann ihm ausliefern, hingeben, dass er über uns verfügen darf. Es geht da meiner Meinung nach gar nicht so darum, dass wir den Heiligen Geist haben, sondern dass er uns hat. Dass er uns hat, über uns verfügen darf. Dazu gehört weiter, dass wir Sünde als Sünde erkennen und bekennen und Vergebung und Reinigung erfahren. Uns gehört auch dazu, dass wir Jesus tatsächlich gehorchen, auch in dem, was er gesagt hat, bleibt sitzen und wartet, bis ihr den verheißenen Geist und mit ihm die Kraft Gottes und seine Ausrüstung empfangen habt. Macht und geht nicht eher los, bis das passiert ist. Die Jünger hatten Auftrag, aber sie mussten warten, bis sie das erlebt haben. Das haben die auch gemacht. Und wir haben diesen Punkt durch Ausbildung ersetzt. Da muss man warten, bis man die Ausbildung fertig hat, dann darf man. Ausbildung können gut sein und nötig. Man kann nicht, also ich bin da durchaus sehr dafür, aber sie können den Heiligen Geist nicht ersetzen. In der Praxis ersetzen sie ihn oft nicht nur, sondern vertreiben ihn sogar oder löschen ihn aus durch eine Theologie, die das Göttliche der Schrift leugnet oder eben eine Psychologie, die das Fleisch fördert, statt zu kreuzigen. Also indem wir tatsächlich warten und da Jesus folgen in dem. Und das heißt auch konkret, dass wir um den Heiligen Geist bitten dürfen oder jemand anders bitten, mit mir drum zu beten, und zwar bis wir ihn empfangen haben. Also wirklich mit dem Ziel, dass es passiert. Es ist merkwürdig, dass die Pfingstlieder immer wieder kommen, Heiliger Geist singen, aber er scheint nie zu kommen, weil wir singen es immer weiter. Das ist eine Merkwürdigkeit an der Stelle, finde ich. Es gibt wenig Pfingstlieder, die dafür danken, dass wir ihn gekriegt haben. Es gehört dazu, dass wir uns nach den Gaben des Geistes ausstrecken. Es gehört dazu, dass wir unsere Feigheit überwinden und dem Heiligen Geist gehorchen, wenn er uns ein Wort oder einen Eindruck zum Weitergeben gibt oder wenn er uns drängt, irgendwas zu sagen oder zu tun. Das ist ja gar nicht so einfach, man könnte sich blamieren. Es könnte doch falsch sein. Also ich habe da oft ein Problem. Da bin ich gleich beim Nächsten, indem wir Mut zu Fehlern machen. Also wir brauchen vor Fehlern keine Angst haben. Gott kommt damit zurecht. Und die Gemeinde und wir sollten damit auch zurechtkommen. Der nächste Vers sagt doch, prüft alles und behaltet das Gute. Also wird doch die Gemeinde alles prüfen und das Gute behalten. Und wird demzufolge die Fehler und das Versagen niemanden anhängen und niemanden nachtragen und niemanden übel nehmen, sondern das Gute würdigen, zumindest wenn sie nach der Jahreslosung lebt. Und das dürfen wir einüben. Und man lernt aus Fehlern oft mehr, als wenn alles glatt läuft und man nur Erfolg hat. Also das kann wertvoll sein. In der Politik und auch in der Wirtschaft werden Leiter oft abgesägt, weil sie Fehler gemacht haben. Aber wer sich seinen Fehlern stellt und daraus lernt, sag ich, ist als Leiter viel qualifizierter als die, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Die sollte man gerade nicht absetzen, sondern befördern. Wie gesagt, wenn sie es einsehen und daraus gelernt haben. Ja, das ist eine ganz ungute Manier, dann jemanden gleich fertig zu machen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Das sollten wir als Gemeinde anders machen und sollten dort Vorbild sein, wenn jemand es einsieht. Ja? Das gehört dazu. Wir können den Heiligen Geist wirken lassen, wenn wir analog von diesem ersten Vers 20, Prophetien nicht verachten, auch das Sprachengebet nicht verachten, sondern uns danach ausstrecken und wenn wir es bekommen haben, dann tatsächlich auch pflegen und praktizieren, weil so Gottes Geist wirklich Raum gewinnt und auch immer mehr Bereiche in seinen Einfluss nimmt. Wir geben Gottes Geist Raum oder lassen ihn wirken, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir Lobpreis und Dank praktizieren. Und indem wir das Wort Gottesdienst mal ernst nehmen. Also nicht nur Veranstaltungen abhalten, sondern Gott dienen und uns von ihm dienen zu lassen. In der Apostelgeschichte heißt es mal, als sie dem Herrn dienten, Luther-Übersetzung sagt jetzt Gottesdienst hielten. Da steht Liturgeo, da kommt unser Wort Liturgie her. Also es meint einen öffentlichen Dienst, aber in dem Fall wirklich, dass sie nur für Gott da waren, nicht für Menschen. Das war keine Veranstaltung für andere, sondern sagt, wir sind jetzt für Gott da und lassen Gott für uns da sein. Wir hören auf ihn und beten ihn an. Das war das Gottesdienst, ja, nur das. Geht's weiter, sprach der Heilige Geist, durch die Prophetie offensichtlich, sonderten wir aus, Paulus und Barnabas, zu dem Werk, zu dem ich sie gerufen habe. Da geht dann plötzlich was weiter und geht Mission los, weil Menschen sich die Zeit genommen haben und den Schwerpunkt gesetzt haben, tatsächlich Gott zu dienen und nicht gleich Menschen irgendwas zu veranstalten. Dass wir uns dafür Zeit nehmen, dass wir Zeit mit Gott verbringen, wo es nur um Gott geht, wo wir ihm dienen, wo er uns begegnen darf, berühren, dienen, zu uns reden darf. Und ich habe den Verdacht, wenn wir so viel Zeit im Gebet und Hören vor Gott verbringen würden, wie wir für Diskussionen und Gespräche in unseren Vorständen verwenden, dann hätten wir Erweckung. Und wenn wir persönlich so viel Zeit mit Gott verbringen würden, wie wir mit Medien, Radio, Fernsehen, Computer, Internet, Presse und so weiter verbringen, dann wären wir Christen, in denen Gottes Feuer brennt. Also das hat was damit wirklich zu tun, wie viel Raum Gott in meinem Leben haben darf und wie wichtig er ist. Gottes Geist wirken lassen. Das hat hier noch einen Bindestrich Hoffnung erleben. Sogar noch größer geschrieben. Und die Frage ist, was all das bisherige mit der Hoffnung zu tun hat. Antwort steht nicht da. Übrigens bei keinem der Verse, die zu der Alljahreswoche besprochen werden, kommt das Wort Hoffnung und Hoffnung überhaupt nicht vor. Aber es ist das Thema. Gesamtbiblisch kann man es natürlich beantworten. Da ist nämlich der Heilige Geist die Erstlingsgabe, heißt da, also etwas, eine Anzahlung, wo noch mehr folgt, auch Angeld, Unterpfand, Anzahlung, Garantie für das kommende Heil und das ewige Erbe. Christen, die den Heiligen Geist empfangen haben und erlebt haben, haben damit schon die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt, sagt der Hebräerbrief. Also Hoffnung ist halt Zukunft, ja, und wenn ich den Heiligen Geist habe, habe ich schon einen Vorgeschmack davon. Ich vergleiche es gern damit, wenn wir die gebackenen Plätzchen aus der Küche riechen, dann haben wir die Hoffnung und wissen eigentlich, wir werden es bald essen und die werden schmecken. Weil den Duft haben wir schon in der Nase. Und das ist genau das, was Gottes Geist macht. Wir haben schon so diesen Duft des Himmels und was dort ist und zählt, das haben wir schon so ein Stück im Herzen. Natürlich nur anzahlungsweise, bruchstückhaft, aber wir haben es eben schon. Und das lässt uns tatsächlich auf das Größere, auf die Erfüllung hoffen, so wie ich auf die Plätzchen hoffe, dass ich sie essen kann, wenn ich sie schon mal gerochen habe. Also ich weiß, die kommen. Ich selber habe immer theoretisch gewusst, dass Gott Liebe ist, aber praktisch erfahren habe ich das erst, nachdem ich Erfahrungen mit Gottes Geist gemacht habe. Und in Römer 5 gibt es da einen Zusammenhang, dass die Hoffnung nicht zuschanden werden lässt, sondern sich erfüllt, weil die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in die Herzen ausgeschüttet ist, buchstäblich. Und ich habe erst durch einen vom Geist Gottes hervorgerufenen und geführten Lobpreis, Singen im Geist, nennt Paulus das mal, erlebt, was Gottes Gegenwart eigentlich ist und bedeutet. Das kannte ich vorher so nicht, also nicht praktisch. Und plötzlich habe ich erlebt, dass er tatsächlich mitten im Lobpreis oder über dem Lobpreis wohnt, wie es im Psalm 22 mal heißt. Und das war wie ein Vorgeschmack auf den Himmel und ich kann mich seitdem erst auf den Himmel freuen. Vorher dachte ich, das muss ja ätzend sein und langweilig, da immer Lobpreise gebeten, das kann mir nichts Langweiligeres vorstellen. Und plötzlich habe ich erlebt, es gibt nichts Schöneres und Erfüllenderes und Stärkeres und keine größere Freude, als zu unserer Gegenwart Gottes zu sein. Seitdem und erst seitdem kann ich mich auf den Himmel freuen. Also da ist seitdem ist Hoffnung da, weil Gottes Geist wirken konnte. Die Hoffnung ist lebendig geworden. Also nicht durch das Absingen frommer Lieder mit erhobenen Händen, das meine ich jetzt. Das ist es noch nicht. Alleine, das kann dazugehören, aber das ist es nicht. Versteht ihr? Sondern wenn Gottes Geist dabei ist. Ich erkläre jetzt nicht, was Prophetien sind, von denen ist ja eigentlich die Rede. Weist man nur darauf hin, in Thessaloniki waren die so selbstverständlich, dass die Gefahr bestand, sie zu verachten und überhaupt nicht mehr darauf einzugehen. Das war so normal überall, dass es die gab, dass Paulus warnen muss, hey, missachtet die nicht. Unser Zustand ist ein ganz anderer. Wir wissen vielleicht gar nicht, was Prophetien sind. Sie kommen in unseren Gottesdienstveranstaltungen so gut wie nie vor. Wir schaffen das Thema jetzt auch nicht. Ich habe es woanders bearbeitet und beim Thema Jahreslosung, Bibelarbeiten und auch Vorüberlegungen könnt ihr da schon mehr drüber lesen. Und wir haben auch ein Seminar vor uns in der landeskirchlichen Gemeinschaft über den Heiligen Geist, wo ich auch einiges zu sagen will, Mitte Februar. Den Geist löscht nicht aus, Prophetien verachtet nicht, und es geht dann weiter, prüft aber alles und das Gute behaltet. Das wäre dann die Jahreslosung, aber es ist ein Satz und noch mehr dazu, vorneweg und hinterher, es sind 5 Teilsätze eigentlich in einem Satz. Den Geist löscht nicht aus, Prophetien verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Gilt vielleicht auch für Folgendes oder wäre auf Folgendes anwendbar. Möglicherweise sagt Gott, ich warte. Ich warte vielfach auf euch. Aber ihr könnt nicht warten und wollt alles sofort und nehmt es in die eigene Hand. So kommt es nicht zum Treffen und ihr lebt an mir vorbei, auch wenn ihr dauernd von mir redet und sogar zu mir redet. Aber ohne meine Anwesenheit und meine Antwort wirklich zu suchen. Gottes Geist wirken lassen. Gott wartet darauf, dass er und sein Geist unter uns wirken darf. Ich denke, so rum ist es eigentlich.